Der Diskurs der Theologie. Von Gott reden in Kultur und Geschichte. Eine Tagung des Arbeitsbereiches Neutestamentliche Literatur und Exegese der Universität Freiburg und des Fachbereichs Katholische Theologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie Freiburg. Die Tagung fand am 10. Juli 2010 anlässlich des 75. Geburtstages von Professor Dr. Norbert Brox statt. Sie hören nun den Vortrag von Professor Knut Wenzel mit dem Titel Gott in der Stadt – zu einer Theologie der Säkularität.
Norbert Brox hat mit Blick auf das Thema, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, für mich inspirierend dadurch gewirkt, dass es für ihn vollkommen selbstverständlich war, als Christ gestaltend in dieser Welt, in dieser weltlichen Welt, tätig zu sein. So selbstverständlich, dass er davon kein Aufhebens gemacht hat. Wenn man von zwei Texten absieht, die er dazu verfasst hat, oder er hat mehrere verfasst, zwei sind veröffentlicht, auf einen habe ich hingewiesen, ich mache es gern nochmal, der Prolog zu dem kleinen Bändchen, das wir neu herausgegeben haben, Selbstverständigung eines Theologen und politischen Menschen in Blick auf Walter Dirks. Und dann ist, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, im Frühchristentum eine seiner Predigten mit abgedruckt worden, die er gehalten hat, und das ist jetzt wahrscheinlich Lokalhistorie, am sogenannten Martal im Wald vor der Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf, nordöstlich von Regensburg, wo ganz einfache katholische Christinnen und Christen über Jahre hinweg jeden Sonntag gegen diese Wiederaufbereitungsanlage gebetet, demonstriert haben. Norbert Brox war oft dort und hat eben einmal auch dort gepredigt. Und der Text ist da abgedruckt. Ansonsten war es ihm, war für ihn das völlig selbstverständlich, dass man als Christ in dieser Welt, ohne ihr die Weltlichkeit abzusprechen, tätig ist. Ich bin jetzt in Frankfurt seit 3 Jahren, das heißt in einer, ja sagen wir in der kleinsten Großstadt der Bundesrepublik, 640.000 Einwohner, das ist nur unwesentlich mehr als Nürnberg hat und trotzdem was völlig anderes. 640.000 Einwohner über weit über 100 eingetragene Religionsgemeinschaften. Weit über 100 eingetragene Religionsgemeinschaften. Daneben viele, viele Menschen, die nicht gemeinschaftsgebunden religiös sind oder gläubig, viele, viele Menschen, die nicht religiös sind. Das alles, diese Szenerie nenne ich Säkularität. Und verstehe damit, das merken Sie, unter Säkularität nicht Religionsschwund, sondern strukturelle, bis an die Wurzeln gehende Pluralisierung von Überzeugung und religiösen Bekenntnissen in Gesellschaft. Die Religionen, die Kirchen haben darauf zu reagieren. Sie müssen sich positionieren. Sie müssen auf diese Situation reagieren und sie haben im Wesentlichen nur eine Alternative. Den einen Pol dieser Alternative stelle ich Ihnen ganz kurz anfangs als Kontrastfolie vor, um dann den zweiten Pol, dem ich folgen möchte, ausführlicher zu behandeln. Und daran merken Sie dann schon, dass ich jetzt vom Wesen her eher kein Apokalyptiker bin. Aber das macht ja nichts. Der erste Pol könnte vielleicht, wenn man will, man könnte vielleicht in ihm apokalyptische Züge entdecken. Der französische Religionswissenschaftler, Islamwissenschaftler Olivier Roy, hat ein Buch geschrieben, gerade auch auf Deutsch erschienen, unter dem Titel Heilige Einfalt, über einen bislang systematisch zu wenig berücksichtigten Effekt der sogenannten Wiederkehr der Religionen. Ob es das wirklich gibt, ist eine zweite Frage. Auf jeden Fall gibt es eine neue Präsenz von Religionen unter Bedingungen der Globalisierung, also der weltumspannenden gleichzeitigen Gegenwart und Präsenz unterschiedlichster Kulturen und Religionen. Und diese neue oder diese Dimension von neuer Präsenz von Religion im Weltmaßstab sieht er als eine Antwort, die Religionen geben können auf die auch durch die Globalisierung, durch die kulturelle, gesellschaftliche, nicht jetzt ökonomische Globalisierung vorangetriebene Pluralisierung von Überzeugungen, von Religionstraditionen. Und Pluralisierung allein macht es ja noch nicht aus, sondern es geht darum, dass diese pluralen Traditionen gleichzeitig präsent sind. Das macht die Problematik aus. Über Religionstraditionen, die zwar da sind, aber über die man nicht weiß, darüber muss man sich keinen Kopf machen. Die Antwort, die Religionen hierauf geben, und zwar quer durch mindestens die Hochreligionen. Also durch den Islam, aber nicht nur in ihm zu finden, durch das Christentum, auch durch das Judentum, auch durch den Hinduismus, beim Buddhismus weiß ich es nicht so genau, ist eben eine fundamentalistische Radikalisierung. Und wie funktioniert diese fundamentalistische Radikalisierung? Sie funktioniert zunächst einmal nicht dadurch, dass man Hochhäuser in die Luft sprengt, sondern sie funktioniert in der Weise, dass man bestrebt ist, alle seine Verbindungen zur umgebenden weltlichen Kultur oder zu den Nachbarkulturen zu kappen. Oa nennt das die Tendenz zur Dekulturation oder Dekulturierung. Und gleichzeitig eine eigene, völlig integrale oder eben integristische, nach außen hin abgeschottete Binnenkultur zu entwickeln und als diese Kultur, die dann exklusive Geltung beansprucht, öffentlich sich durchsetzen zu wollen. Also erst Entkopplung, Dekulturierung, dann Etablierung oder in eins damit Etablierung einer integralen Binnenkultur und die dann versuchen, offensiv gesellschaftlich durchzusetzen. Und jetzt kommt die Gewaltthematik auch ins Spiel. Und das geschieht durch alle Traditionen, durch alle Religionen hindurch, bis hin eben zu Hindu-Nationalisten. Sie wissen, dass vor wenigen Monaten in Nordostindien die Kirchen gebrannt haben, es brennen aber auch Moscheen. Eine Vereindeutigung von Religion mit dem Rücken zur Welt. Das hatten wir schon mal, nicht? Katholisch hatten wir das schon mal, in etwas friedvollerer Form. Das war schon eine erste Antwort der katholischen Tradition auf die Herausforderungen durch die Moderne, nämlich mindestens ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch die Herausbildung eines eigenen, kulturell geprägten Milieukatholizismus, in dem man versuchte, alles, was die Welt so bot, von der Literatur über Theater, Musik, über Gewerkschaften, über politische Repräsentationen nochmal neu zu erfinden, aber jetzt katholisch getauft, sodass die Katholiken unter sich bleiben konnten und in einer Art Parallelwelt mit dem Rücken zu einer rasant sich beschleunigenden Modernisierung leben konnten. Dieses erste desintegrierende und darin integristische Projekt einer Antwort einer starken Religionstradition auf Modernisierung darf als gescheitert gelten. Und es ist, wenn Sie so wollen, auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil abgerüstet worden, entsorgt worden. Aber konzeptionell ist es noch da, theologisch muss man sagen, systematisch theologisch, hat ein systematisch-theologischer Ansatz, der ein solches abgrenzendes, vereinendes Modell von Christentum theoretisch unterstützt und befördert, im Moment große Konjunktur quer durch alle Konfessionen und Denominationen hindurch. Schlagkräftig ist seine Bezeichnung oder die Bezeichnung dieser Strömung in ihrer anglikanischen Variante. Da heißt sie, hat sie diesen freundlichen Titel der Radical Orthodoxy. Radical Orthodoxy. Und eines der Programmschriften trägt den schönen Titel über die liturgische Konsumption der Philosophie in der Liturgie, in der Eucharistie. Hier will man ein Theoriebündel entwickeln, das sozusagen es überflüssig macht, auch nur auf irgendeinen säkularen Theorieansatz noch rückgreifen zu müssen. Man will das alles intern reproduzieren. Also im Grunde genau diese Tendenz der Dekulturierung, die arbeitet mit massiven Differenzsetzungen und alle abstufenden Verbindungen zu einer umgebenden Weltwirklichkeit, die ich jetzt einfach der Kürze halber mal als säkular bezeichne, zu kappen versucht. Die Dynamik der Beziehung zur Außenwelt ist nicht Dialog, sondern Konversion hier. Dagegen möchte ich, und zwar in zugegebenermaßen optionaler oder normativ orientierter Ausrichtung, einen Gegenpol deutlich machen und markieren unter dem Titel Gott in der Stadt zu einer Theologie der Säkularität, nämlich ich möchte argumentieren dafür, dass Religionen es notwendig haben, eine grundsätzliche Theorie der Bejahung, der Affirmation dieser säkularen Welt, in der sie leben, aus ihren eigenen Quellen heraus zu entwickeln. Das lässt sich metaphorisch an der, am Thema, oder das lässt sich an der metaphorischen Wirklichkeit der Stadt recht gut deutlich machen, weil die Stadt als Metapher, das heißt sowohl als Wirklichkeit wie auch als Zeichen, in besonders konzentrierter Weise eben diese Modernisierungsprozesse auch in ihrer Geschichte versinnbildlichen können. Nicht umsonst verstehen Stadttheoretiker und Stadtsoziologen die Stadt Frankfurt als eine Modellstadt für Globalisierung. Nach diesem Vorspann ein erster knapper historischer Teil. Alles exemplarisch, alles nur skizzenhaft anreißend natürlich. Der zwischen dem Zweistromland und dem Nil aufbrechende Geschichtsbogen der biblischen, jüdisch-christlichen, islamischen Überlieferung, der das Mittelmeer umrundend, schließlich durch Europa hindurch, sich auf die Welt insgesamt hin ausspannt und der bei näherem Hinsehen keineswegs homogen, einlinig oder notwendig erscheinen will, kennt viele Aufbrüche der Stadt und auch Zusammenbrüche natürlich, auch Ausbrüche aus der Stadt. Und zwar bis hin schließlich zu den Megalopolen heutiger Zeit, denen viele die Zerstörung der Stadt mit ihren eigenen Mitteln attestieren. Und es ist andererseits auch nicht zu leugnen, dass diesem selben Geschichtsbogen eine Tradition des Verdachtes gegenüber der Stadt innewohnt, die sich über etliche Filiationen vom sprichwörtlich gewordenen Städtepaar Sodom und Gomorra über Babylon, die Große, die Mutter der Huren und aller Abscheulichkeiten der Erde, ein Zitat aus der Apostelgeschichte, aus der Apokalypse, Entschuldigung, also wir sind doch wieder beim Thema, bis hin, wenn Sie das Ganze mal verlängern, in die Popkultur des 20. Jahrhunderts, zur Hypostasierung Londons als des neuen Babylon in der Rastafari-Bewegung, die ja auch quasi religiös ist, also der, dem Hintergrund Ideologien der Reggae-Musik zu finden ist. Mit der paradoxen Brechung, aber das mag auch apokalyptisch sein, dass dieselbe Stadt London, die man als die Hure Babylon ansieht, genau der Sitz jener Plattenfirma ist, durch die die ganz alle ihre Alben weltweit veröffentlicht haben, nämlich Island. Also London bis hin eben auch zu finden ist im Kampf gegen die Städte in den jugoslawischen Zerfallskriegen, aber auch bis hin zu den Anschlägen seit dem 11.09.2001, die immer wieder Städten auch gegolten haben. 2001 New York, 2003 zweimal Istanbul, 2004 Madrid, 2005 London, 2008, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, Bombay oder Mumbai. Zugleich gilt aber auch, was Raoul Manzelli in seiner wieder in einem Freiburger Verlag erschienen und hoffentlich irgendwann auch mal wieder aufgelegten Biografie des Franziskus über den geistlichen Aufbruch im Hochmittelalter schreibt. Nämlich das Aufkommen der Armutsbewegungen, das Aufbrechen der Laienspiritualität, die Entstehung neuer Ordenstypen und jetzt im Zitat, all die Verschiedenheiten, Neuerungen, Umwälzungen lassen sich zurückführen auf ein einziges Phänomen, das nach dem Jahre 1000 sich als immer entscheidender erwies, nämlich die Entstehung und zunehmende Bedeutung der mittelalterlichen Städte. Zitat Ende. Und Manzelli lässt keinen Zweifel daran, wie er diese Entwicklung beurteilt. Zitat wieder, es wäre jedenfalls ein schwerer Irrtum zu behaupten, dieses Bündel von Spannungen, geistlichen Standpunkten, religiösen Bewegungen sei Anzeichen einer Krise des europäischen Lebens gewesen. Vielmehr waren es Manifestationen einer Energie, die sich mit geballter Kraft und mit neuem Schwung und jetzt eine entscheidende Formulierung, auf die ich immer wieder zurückkommen werde, in verschiedenste Richtungen ausdrückte und bewegte. Zitat Ende. Nun, diese Städte konnten sich in Italien, vor allem in der Mitte und im Norden, in einem Zwischenbereich zwischen der weltlichen Macht des Kaisers, die mit dem Gottesgnadentum auch geistliche Autorität beanspruchte, und der geistlichen Autorität des Papstes, die etwa mit der sogenannten kurialen Interpretation der Zwei-Schwerter-Lehre bis hin zur Konstitution Unam Sanctam von Papst Bonifaz aus dem Jahre 1302 auch weltliche Macht beanspruchte, entwickeln, im Zwischenbereich zwischen diesen Machtblöcken. Es entspricht dieser Zwischenstellung, dass sich in den Städten ein nicht absoluter Typ von Macht etabliert, zwischen zwei Instanzen mit jeweils absolutem Machtanspruch. Die Macht in den Städten ist eine vor allem zeitlich begrenzte Macht, weil sie sich eben nicht wiederum auf eine absolute Instanz der Machtbegründung rückbezieht, sondern, Zitat Manselli wieder, von den Mitbürgern selbst übertragen wird, wenigstens idealtypisch. Die Eindämmung von Macht, nicht nur durch ihre zeitliche Beschränkung, sondern auch durch die Herausbildung, und das ist entscheidend, von Verfahren der Kontrolle und des Gegengewichtes, Verfahren, die, wenn auch faktisch nicht von vornherein uneingeschränkt, so doch prinzipiell auf öffentliche uneingeschränkte Zugänglichkeit hin tendieren, diese Eindämmung von Macht führt nicht zu einer dysfunktionalen Schwächung, sondern zur Einbeziehung prinzipiell aller Bürger in die Regierung der Stadt. Eine solche Öffnung der Macht bis hin zu einer Verfassung der Einbeziehung aller ist für ein Gemeinwesen, das auf soziale, ökonomische und politische Beweglichkeit und Kreativität gegründet ist, notwendig. Und dieser Typ Stadt entsteht in Europa ab dem 11. Jahrhundert. Es wird freilich Jahrhunderte dauern, um das dort freigesetzte Potenzial auch auszuschöpfen, das heißt zu verwirklichen. Und wir sind wohl nicht zu Ende damit. Dies geschieht auf dem Weg der Universalisierung, also der Abstrahierung vom Phänomen Stadt, der deswegen eben der Status einer Metapher für Emanzipation und Humanisierung zuwachsen kann. Wobei zu bedenken ist, dass eine Metapher als uneigentliche Rede laut Aristoteles nur funktioniert, wenn sie auch eine Verankerung in der Eigentlichkeit behält, weswegen der Metapherstadt auch ein Maßstab zur Diagnostizierung entgleisender Modernisierungsentwicklungen ablesbar wird. Franziskus jedenfalls, Kind solcher neuen städtischen Kultur, dessen Bekehrung nun keine Abkehr von dieser städtischen Kultur bedeutet, so wie man das früher gern gesehen hat, zuerst der Hedonist und Prasser und dann der fromme Asket, sondern die Fortsetzung dieser neuen städtischen Kultur in einem neuen, radikalen Bedeutungsrahmen bedeutet. Franziskus also muss in diesem Bündel von Spannungen, das sich in verschiedenste Richtungen ausdrückte und bewegte, von dem Manselli spricht, verstanden werden. Es ist deswegen folgerichtig, wenn zum Beispiel der große Jesuiten Kommentator und Journalist des Zweiten Vatikanischen Konzils, Mario von Galli, den Leitbegriff der neuen städtisch-patrizialen Lebensform, die vom Adel entliehene Cortesia, die also das neue Bürgertum sich sozusagen aus einer adligen Handlungsform ausleiht, aufgreift und unter diesem Begriff die Linien seines Franziskusbuches, seiner Franziskusdarstellung zusammenlaufen lässt, bereits im Jahr 1970. Nämlich indem er sagt, dass Noblesse die Chiffre franziskanischer Existenz sei. Und ebenso kann wesentlich später der allzu früh verstorbene Regensburger Moraltheologe und Franziskaner Andreas Alkofer en passant in einer Fußnote seiner großen Habilitationsschrift zur Höflichkeit das Gottesdenken und den Gottesglauben des Franziskus in eben einer solchen Formel zusammenfassen. Dio e cortese, Gott ist höflich im Sinne dieser höfischen Kultur der Rücksichtnahme und der Anerkennung des anderen. Zweitens, städtische Spiritualität. Ich werde langsam wieder wach, das ist ganz gut. Diese neue städtische Spiritualität ist keine Integrale mehr, sondern sie ist eine Vektoriale. Sie wird nicht mehr mit einer Art extensionaler Absolutheit alle Phänomene und Lebensäußerungen in einem Deutungsrahmen versammeln wollen oder können, sondern sich in einer intensiven Absolutheit auf alle Phänomene und Lebensäußerungen beziehen wollen und müssen. Diese Umstellung von Integration auf Relation realisiert die Inhomogenität, wenn nicht die Disparität der Wirklichkeit und sie respektiert die, welche für die Bewegung und die Expression von Bedeutung in verschiedenste Richtungen verantwortlich sind, nämlich die Menschen. Die Menschen, die sich je unverwechselbar ausdrücken und dadurch die Dinge in verschiedenste Richtungen in Bewegung versetzen. Dies ist mehr oder weniger idealtypisch formuliert natürlich, entbehrt deswegen aber nicht ganz der realhistorischen Basis. Um es pointiert zu sagen, hatte die benediktinische Lebensform Europa einen neuen Ordo eingepflanzt, brachte die franziskanische Lebensform die neue Kultur einer selbst zu verantwortenden Vita Evangelica zum Ausdruck. Einer nicht delegierbaren Vita Evangelica. Dem neuen städtischen entsprach ein neues religiöses Selbstbewusstsein. Selbst in die Verantwortung für sein Heil gerufen zu sein und sich darin nicht vertreten lassen zu können, durch zum Beispiel die differenzierte Vermittlungsstruktur einer kirchlichen Gnadenanstalt. Mit den Armutsbewegungen des 12. und 13. Jahrhunderts, die zum Teil integriert, zum Teil verketzert worden sind, erfährt die europäische Geschichte einen ersten großen Subjektivierungsschub, dessen religiöse Dimension nicht nur Echo sozialgeschichtlicher Umbrüche ist, selbst ein Leben nach dem Evangelium zu führen und dies etwa nicht den Spiritualitätsprofis des monastischen Standes zu überlassen, selbst die Botschaft Jesu weiterzutragen und dies nicht etwa dem Verkündigungsmonopol der Kleriker zu überlassen, sind das nicht die beiden Säulen, sind diese beiden Säulen der neuen Laienspiritualität nicht auch legitime Quellen der neuzeitlich modernen Freiheitsrechte? Nun, eine solche Einschätzung hat aber Konsequenzen für die Beurteilung dessen, was Prozess der Säkularisation genannt werden kann. Es trifft zu, dass mit Hans Blumenberg und Ernst Wolfgang Böckenförde gesagt, dass der neuzeitlich moderne säkulare Staat nicht zwanglos aus dem Geist des Christentums einfach hervorgeneriert worden ist, sondern dass seine Hervorbringung, jetzt in einem Zitat, das ursprünglich auf Blumenberg zurückgeht, nicht ohne den Akt einer humanen Selbstbehauptung gegen die religiösen Agenturen denkbar ist. Und zwar als ein Akt der Pazifizierung eines agonal gewordenen Konfessionsstreites um die Geltung der Wahrheit. Wenn aber als Ergebnis dieses Ablösungsprozesses des Staates von seiner religiösen Bindung festgehalten werden kann, und ich zitiere Georg Essen, das Recht der Wahrheit wird nicht länger im Recht des Staates verankert, sondern ist zurückgebunden an das Recht der Person, dann ist unabweisbar, dass dieses auf das Recht der Person zurückgebundene Recht der Wahrheit bereits im Subjektivierungsschub der Armutsbewegung des Hochmittelalters geltend gemacht worden ist. Dieser Hinweis, der auf einen Begründungszusammenhang zwischen der Entstehung der Säkularität und dem Geltendmachen einer neuen Subjektivität aus genuin glaubenspraktischen und glaubenstheologischen Gründen aufmerksam machen will, zielt deswegen keineswegs darauf, die Säkularisierung als solche zu leugnen oder gewissermaßen dadurch christlich zu kassieren, dass sie auf die Spätfolge einer neuen Religiosität reduziert wird. Nur als Zwischenbemerkung sei an dieser Stelle eingefügt, dass das sich hier immerhin als komplex darstellende Verhältnis von Religion und Säkularisation klassische Säkularisierungsthesen der Ersetzung oder des Wegschmelzens von Religion zugunsten einer dadurch sich etablierenden Säkularität, dass also diese klassischen Thesen vor dem Hintergrund dessen, was ich nur andeute, als unterkomplex erscheinen müssen. Wohingegen die Modernisierungsthese, wie sie zum Beispiel von Karl Gabriel oder Franz Xaver Kaufmann vertreten wird, der Komplexität dieses Verhältnisses eher gerecht zu werden scheint. Nicht auf die Bestreitung des Faktums oder der Geltung der Säkularisation zielt also die eben vorgetragene Argumentation, sondern im Gegenteil darauf, ein genuines Interesse der Religion, jedenfalls des Christentums, an der Säkularität zu begründen. Drittens, die Sphäre der Säkularität. Die Koordination dynamisierter und subjektivierter Handlungsprozesse ist nicht mehr durch ihre Hyperstasierung zu einer diesen Prozess transzendierenden Größe oder Gestalt abbildbar, nicht also mehr im Papst oder im Kaiser. Das wäre auch ein Langfristeffekt der in dem Zwischenbereich zwischen diesen Machtsphären entstehenden neuen Stadtkultur. Die Koordinierung divergierender Handlungsprozesse, welche vom Prinzip der Anerkennung derselben geleitet ist, wird selbst gar nicht mehr darstellbar sein. Alle Versuche, eine solche Repräsentierung einer koordinierenden Instanz dennoch in der Stadtkultur zu installieren, bedeuteten stets die Zerstörung eben dieser Koordinierung zugunsten einer Zentrierung der vital divergierenden städtischen Handlungsprozesse, was nichts anderes ist als die Usurpation von Macht. Man könnte sagen, Der Aufstieg der Familie Medici in Florenz ist der Untergang dieses ersten Aufbruchs von Stadtsubjekt, Freiheit, Emanzipation. Mit dem Begriff der Koordinierung soll also nicht ein relativ transzendenter Koordinator wieder insinuiert werden, vielmehr sind komplexe Koordinierungsleistungen aller Beteiligten selbst auf der Ebene, auf der sie sich jeweils im städtischen Straßennetz bewegen, gemeint. Diese Ebene kann die interpersonale Ebene sein, aber auch die zwischen Gruppen oder Institutionen oder Interaktionen, in denen sich alle diese Ebenen überkreuzen. Die sich hier unter dem Begriff der Koordinierung abzeichnende Kerndimension des Städtischen ist eine Realität, die weder sozusagen eine eigene Substanz hat, noch auf die einzelnen Beteiligten zurückgeführt werden kann. Sie ist in einem ersten Ansatz mit Hannah Arendt gesprochen, der die Polis konstituierende Raum des Dazwischen, der für Arendt ja nichts anderes ist als der Raum des Politischen selbst. Ein Raum allerdings ohne von vornherein festgelegte und dann unabänderlich geltende Strukturen und Umfassungen. Als Raum ist er also gar nicht greifbar. Fest steht immerhin seine Notwendigkeit. Ich schlage deswegen zur Bezeichnung einer solchen Wirklichkeit, die zugleich ohne eigene Substanz und dennoch notwendig ist, den Begriff der Sphäre vor. Ohne deswegen den in Münster, in Karlsruhe von Sloterdijk geprägten Sphärenbegriff beanspruchen soll. Die Sphäre der Säkularität, aber auch Peter Sloterdijk darf sich in dieser Sphäre bewegen. Die Sphäre der Säkularität kann nun nicht in der Weise einer einzelnen Überzeugungstradition begründet sein, dass sie auf diese reduzierbar oder vollständig aus ihr herleitbar wäre. Als solchermaßen hergeleitete wäre sie eben kein offener Raum, der Begegnungs-, Übersetzungs- und Vermittlungszugänge von allen Seiten zuließe. Soll ihr diese Vermittlungsoffenheit zugeschrieben werden, muss sie die Sphäre der Säkularität in Äquidistanz zu allen Überzeugungstraditionen gedacht werden. Das schließt naheliegenderweise auch eine christliche Vereinnahmung aus, wie sie gleichwohl zuweilen mit Blick auf die Geschichte der Säkularisierung ja versucht wird, indem gesagt wird, Säkularisierung kommt direkt sozusagen aus der biblisch-christlichen Tradition. Ausgeschlossen ist dann aber genauso die Unterstellung einer rein atheistischen oder agnostischen oder laizistischen Grundierung dieser Sphäre der Säkularität. Der Prozess der Säkularisierung hat sich nicht in der Etablierung des Atheismus, Agnostizismus, Laizismus etc. als herrschende Ideologie erfüllt, sondern er hat die Möglichkeit, das heißt den Freiraum der selbstverantworteten Entscheidung in Glaubens- und Überzeugungsdingen hervorgebracht. Das ist das Ergebnis des Prozesses der Säkularität. Diese Entscheidung, wie immer sie dann ausfällt, muss Raum zur Artikulation, zur Entfaltung, auch zur Korrektur haben. Deswegen meinetwegen auch zur Konversion. Mit einem solchen Säkularisierungsprozess ist unmittelbar mitgegeben, dass die hieraus entstehende Überzeugungslandschaft irreduzibel plural verfasst ist. Sollen Grundüberzeugungen in pluraler Verfassung ungehindert und ihrerseits nicht hindernd artikuliert werden können, bedarf es eines zu keiner Seite hin abgeschlossenen, verschlossenen Raums, in dem sich dann Menschen mit ihren unterschiedlichen Bekenntnissen, Überzeugungen, Kulturen etc. treffen können, ohne sich durch dieses Aufeinandertreffen notwendigerweise verletzen zu müssen. So wird die Sphäre der Säkularität hier eingeführt als Ermöglichungs- und Schutzraum der Begegnung und Kommunikation. Und sie wird faktisch als solcher immer schon in Anspruch genommen. Immer schon mit Blick historisch auf die Moderne, mit ihrer Vorgeschichte in die Entstehung der Städte im Hochmittelalter. In dieser Funktion hat sie auch ihren Geltungsgrund, der von ihrer Herkunft aus verschiedenen Überzeugungstraditionen, darunter auch der christlichen, zu unterscheiden ist. Von einem solchen Begriff der Säkularität her fällt noch einmal ein anderes Licht auf die Anstöße, die der heute schon zitierte Jürgen Habermas im selben Zusammenhang, aber in einem etwas verschobenen thematischen Bereich in den letzten Jahren verstärkt auf diesem Problemfeld gegeben hat. Habermas sieht eine postsäkulare Gesellschaft von religiösen und säkularen Bürgern gebildet. Hinsichtlich ihrer Überzeugungen und deren Begründungen stehen diese religiösen oder glaubenden und säkularen oder nicht glaubenden Bürger in einem hermeneutischen Verhältnis zueinander, das Habermas allerdings als ein asymmetrisches Verhältnis bestimmt. Insofern nach ihm nur die glaubenden Menschen in der Pflicht der Übersetzung religiöser Bedeutungspotenziale in eine allgemein zugängliche Begründungssprache stehen, während den nicht glaubenden Menschen lediglich die Pflicht auferlegt wird, die religiös kodierten Bedeutungspotenziale ernst zu nehmen und sich an deren Übersetzung aktiv zu beteiligen. Diese Asymmetrie, die für meine Begriffe eine verkürzte Wahrnehmung der hermeneutischen Situation zugrunde liegt, kann aufgelöst werden, wenn die Säkularität als eine nicht besetzbare, neutrale, durch keine explizite Überzeugungstradition, also auch nicht durch die des Atheismus bestimmbare Sphäre der Vermittlung und Übersetzung, also als der hermeneutisch-politische Ort schlechthin aufgefasst wird. Nun stehen nicht gläubige und säkulare Bürger einander gegenüber, denn die Säkularität ist niemandem vorbehalten. Sie ist Common Ground, auf dem alle sich treffen können und der freigehalten werden muss, damit alle sich treffen können. Eine bedeutsame Füllung findet dieser Begriff jetzt innerkatholisch, innerkirchlich, in einer Initiative zur diskursiven Heilung der tiefen Zerspaltenheit der US-amerikanischen katholischen Kirche, die der damalige Erzbischof von Chicago, Cardinal Joseph Bernardine, unter dem Titel Catholic Common Ground angestoßen hatte. Das Papier hierzu ist, das also am Ende einen langen, übrigens nicht zu einer wirklichen Versöhnung geführt habenden Konsultationsprozess dokumentierte, ist 1996 erschienen. Bernardine ist inzwischen längst verstorben. Die amerikanische katholische Kirche ist hauptsächlich durch Insolvenzverfahren im Moment geprägt, ne? Aufgrund der Schmerzensgelder, die sie zahlen müssen. Auf die Sphäre der Säkularität können sich, um jetzt wieder zurückzukommen aus den generellen Duktus dieses Referates, auf die Sphäre der Säkularität können sich in unterschiedlicher Weise glaubende und ebenso unterschiedlich nicht glaubende Menschen beziehen. Alle stehen nun hinsichtlich der Sphäre der Säkularität in derselben Pflicht, dass sie in dem Maß, wie sie für sich selbst und ihre Überzeugungen Geltung beanspruchen, zunächst einmal die irreduzibel plurale Situation, innerhalb der sie ihre Geltungsansprüche erheben, akzeptieren müssen. Dass sie des Weiteren und zugleich damit die Legitimität dieser Ansprüche in Bezug auf jede andere Person auch anerkennen müssen. Jede andere Position wäre in dem Moment selbst widersprüchlich. Und dass sie schließlich um jenen Raum, der diese plural verfassten Anerkennungsverhältnisse überhaupt zulässt und ermöglicht, und den ich die Sphäre der Säkularität nenne, besorgt sein müssen. Alle stehen in der doppelten Übersetzungspflicht, als welche sich real die hier in Rede stehenden Anerkennungsverhältnisse vollziehen. Sie anerkennen und würdigen den anderen, indem sie sich ihm gegenüber verständlich machen, und sie müssen versuchen, den anderen zu verstehen. Was Habermas trennt und ungleich auf Gläubige und Nichtgläubige verteilt, wenigstens der Tendenz nach, obliegt allen Parteien gleichermaßen. Nun, an einer leicht übersehbaren Stelle führt Jürgen Habermas selber einen Gedanken ein, der in der hier vorgeschlagenen Richtung aufgenommen werden kann. Er spricht von der unter dem von ihm eingeführten Begriff einer postsäkularen Gesellschaft, über den man lange streiten kann, aber das ist im Grunde auch schon durch, zur Geltung zu bringenden, und jetzt Zitat, zivilisierenden Rolle eines demokratisch aufgeklärten Common Sense. Common Sense, der im kulturkämpferischen Stimmengewirr gleichsam als dritte Partei zwischen Wissenschaft und Religion einen eigenen Weg sich bahnt. Zitat Ende. Als die zu allen hier auftretenden Parteien unverfügbar dritte Partei wäre dieser Common Sense die gesuchte Sphäre der Säkularität. Fünftens, Aspekte einer Theologie der Spiritualität. Die Anerkennung dieser Sphäre, deren Benutzbarkeit gerade durch ihre Unverfügbarkeit ermöglicht wird, erfordert nun von allen Parteien den Durchgang durch die Lektion der Selbstbeschränkung. für das Christentum, insbesondere in seiner verfassten kirchlichen, in seinen verfassten kirchlichen Gestalten, stellt sich wie für alle anderen Parteien auch die Frage, ob es diese Lektion der Selbstbeschränkung auch zu leisten vermag. Das heißt, ob es in der Lage ist, aus den Quellen der eigenen Bedeutungstradition schöpfend eine Anerkennung der Säkularität zu formulieren. Das will ich in wenigen Vorstößen, die auch nur skizzenhaft sind, kurz andeuten, und zwar unter schöpfungstheologischer Perspektive primär. Man kann, wenn man jetzt einmal sucht in den eigenen Quellen, in den eigenen Bedeutungsquellen nach Anknüpfungspunkten für eine Bejahung, für eine Affirmation einer solchen in sich nicht bestimmbaren, unverfügbaren Sphäre der Säkularität, als jener Weltsphäre, in der Menschen einander verletzungsfrei in ihrer Differenz sich begegnen können, zum Beispiel etwas tun, was Jürgen Moltmann gemacht hat, der heute schon mal genannt wurde, und der ähnlich wie vor ihm etliche christliche Denker, ich nenne nur Schelling, fasziniert gewesen ist von einem Gedanken aus der mittelalterlichen, lurianischen, jüdischen Mystik, nämlich den Gedanken und den dann benutzen, dass Schöpfung in der Weise geschieht, dass Gott sich zurückzieht und in diesem Selbstrückzug Raum gibt für eine von ihm differente, eigenständige oder relativ eigenständige Wirklichkeit. Also unter Benutzung dieses Bildbegriffes vom Zimzum, dieser Selbstrücknahme, Selbstbeschränkung Gottes. Moltmann sagt, und evangelisch reformierte Theologen haben viel eher zum Teil als katholische Theologen, es sei denn, sie heißen Hans-Urs von Balthasar, die Lizenz zum expressiven, überhöhenden, hyperbolischen Reden. Er sagt also, der Raum, der durch Gottes Selbstverschränkung entsteht und frei wird, ist im wörtlichen Sinn, und das meint er jetzt positiv, ein gottverlassener Raum. Das ist seine Formulierung. Dieser Gedanke der Selbstzurücknahme Gottes erinnert an die erwähnte franziskanische Bestimmung des Dio e Cortese. Der Höfliche lässt dem anderen den Vortritt. Das ist so eine Grundfigur in der Arbeit von Andreas Alkofer. Der Höfliche lässt dem anderen den Vortritt. Er tritt zurück und gibt ihm Raum. Er vollzieht darin einen fundamentalen Akt der Anerkennung des anderen. Wer sich zurücknimmt, lässt Raum für das Leben der anderen. Anerkennung des anderen als gebender, lebenermöglichender, schöpferischer Akt. So besteht, was die raumgebende Anerkennung anderer Wirklichkeit durch Gott anbetrifft, eine Kontinuität von der Schöpfungstheologie zur Heilstheologie. Überall, so kann man das zusammenfassen, wo die Höflichkeit dem anderen den Vortritt lässt, finden bereits kleine, vorläufige, vestigienhafte Akte der Erlösung statt, auch wenn ich dir halb zustimme, dass man den Begriff vielleicht für eine Zeit lang mal nicht verwenden sollte, sei es drum. Dass nun der Kerngehalt biblischen Schöpfungsdenkens, ich sagte gerade, solche Akte der Anerkennung haben etwas Schöpferisches, dass nun einige Vermittlungsschritte jetzt überspringend, der Kerngedanke biblischen Schöpfungsdenkens vor dem Hintergrund dieser anerkennungstheoretischen Überlegung nicht darin besteht, in mythischer Sprache zu erklären, wie die Welt entstanden ist, also nicht Kosmogonie ist, lässt sich gut eben mit der philosophischen Reformulierung des Schöpfungsgedankens im Paradigma der Anerkennung aufweisen. Biblisches Schöpfungsdenken gibt jener Anerkennung sprachlichen Ausdruck und imaginative Gestalt, in deren Perspektive die Welt insgesamt als schlechthin gewollt sichtbar wird. Ihre Wirklichkeit ist als Ganze und in ihren Einzelvollzügen zwar kontingent, doch in schöpfungstheologischer Perspektive nicht beliebig, kontingent ja, aber nicht beliebig. Sie ist vielmehr als Gewollte und darin unbedingt Anerkannte, kontingent im Sinn des Nicht-Notwendigseins. Dieses Gewolltsein trägt der Welt eine Bedeutsamkeit zu, die ihr deswegen entspricht, weil sie diese nicht selber hervorbringt. Das Licht der Anerkennung, das auf sie fällt und in dessen helle Spuren des Gewolltseins an ihr selber lesbar werden, lässt die Welt aufleben unter der Entlastung von der Notwendigkeit, nun auch noch für den Grund ihres Bedeutens selbst aufkommen zu müssen. Es lässt sie aufleben in der Gratuität einer Bedeutung, die ihr anerkennend zugesprochen wird. Vorgängig zu allem weltlichen Anfangen und Gründen hat es mit dieser Welt schon längst angefangen, nämlich darin, dass sie, als sie selbst in ihrer Weltlichkeit schon gewollt ist, unbedingt, einschränkungslos, absolut. Indem nun im priesterschriftlichen Schöpfungsbericht der Welt attestiert wird, dass sie gut sei, vom Ursprung her gut, in einer Weise gut, dass dieses Gutsein gegen den faktisch katastrophischen Geschichtsverlauf immer wieder in Stellung gebracht werden kann, wird der Welt die ihr nun ablesbare Spur ihres Gewolltseins gewissermaßen eingezeichnet. In der Welt wird sozusagen ein Maßstab des Guten aufgerichtet, faktisch als ein Einspruch gegen real erfahrenes Unheil aufgerichtet, präsentiert er diesem Unheil zum Trotz die Ursprungsbestimmung der Welt zum Guten. Bereits in dieser Entstehungsszene biblischer Schöpfungstheologie zeigt sich ihre antifatalistische Dimension. Die Welt als vom Ursprung her gut auszuweisen, heißt, real herrschenden Unheilssituationen, denen alle Menschen begegnen, nicht das letzte Wort, weil eben schon gar nicht das erste Wort, zu überlassen. Heißt, ihre Mächtigkeit einzuschränken, ihre Irreversibilität zu bestreiten. Abschließend ein paar kurze Gedanken zu Fragen, wie in einem solchen Konzept Kirche sich selbst positionieren könnte oder es schon tut. Die schöpferische Anerkennung der Welt durch Gott adressiert sich in letzter Instanz an den Menschen, insofern die in ihm, die Welt in ihm, im Menschen um sich weiß und in diesem Selbstbewusstsein frei auf jenes Anerkennungshandeln Gottes antworten kann. Darin liegt die spezifische Würde des Menschengeschöpfs, das ihn im Gesamt der Schöpfung zugleich exponiert und integriert. Ein zugleich das biblisch im Wort von der Gottebenbildlichkeit und deren inhaltlicher Bestimmung durch den Hege- und Pflegeauftrag ausgesagt ist. Soll das Wort von der Gottebenbildlichkeit ernst genommen werden, muss in ihm die Zusage nicht einer abgeleiteten und heteronomen, sondern einer ursprünglichen und autonomen Freiheit vorgenommen werden können, welche die Bestimmung des Menschen als Subjekt ist. Der Mensch als bloß abgeleitete, theonome Freiheit, die sich also selber gar nicht gehört, kann nicht Bild des unableitbaren Gottes sein. Der im Sinn des Subjektseins freie Mensch hingegen ist aber andererseits deswegen nicht automatisch schon Gott verlassen, vermag er doch im Vollzug seiner Freiheit, deren Verdanktsein zu erkennen und anzunehmen. Genau diese doppelte Würdigung des Menschen und der Welt in ihrer Autonomie, wie sie sich der theologischen Reflexion auf den Gott des biblischen Offenbarungszeugnisses erschließt, hat das Zweite Vatikanische Konzil in seinen zentralen Dokumenten lehramtlich festgehalten. So betont etwa die Pastoralkonstitution Gaudium et Spes in Nummer 36 die Autonomie der irdischen Wirklichkeiten. So steht es da tatsächlich, die Autonomie der irdischen Wirklichkeiten. Und hält fest in Nummer 41, dass in der göttlichen Offenbarung die richtige Autonomie der Schöpfung und besonders des Menschen nicht nur nicht aufgehoben, sondern vielmehr in ihrer eigenen Würde eingesetzt und in ihr befestigt ist. Und in einem revisionären Rückgriff, so kann ich einen Bogen auf den ersten Vortrag von heute Morgen wenigstens schließen, in einem revisionären Rückgriff auf die scharfe und hier nicht unerwähnt bleiben dürfende Unterscheidung des Augustinus, spricht eben das Konzil hier jetzt vom Ineinander des irdischen und des himmlischen Gemeinwesens, von der Kompenetratio in Gaudium et Spes 40. Um in dieser interpretatorischen Intervention den Wert der Civitas Terrestris, also des irdischen Gemeinwesens, zu betonen. Solche Lehrentwicklungen haben eminente Folgen. Die Aussage, dass die Kirche vielfältiger Hilfe von Seiten der Welt bedarf, um ihre eigene Sendung verwirklichen zu können. Die Aussage, dass das Ziel der Humanisierung der Welt in der Perspektive der Selbstdurchsetzung des göttlichen Heiles eine besondere Würde erfährt. Die Aussage, dass die Kirche im Verfolg des Zieles der Humanisierung der Welt allen Menschen und Kräften den Dialog anbietet, und zwar nicht nur den christlichen Geschwistergemeinschaften, sondern auch den Menschen anderer Bekenntnisse, den Nichtglaubenden und, wie es ausdrücklich heißt, auch den Gegnern der Kirche. Diese Aussagen, die Sie alle in den 40er Nummern von Gaudium et Spes finden und in den 30ern, wäre ohne jene eben angedeutete Lehrentwicklung der Hochschätzung des Weltlichen, des irdischen Gemeinwesens nicht denkbar. Autonomie und Freiheit des Menschen werden in zwei Argumentationsgängen, einem fundamentaltheologischen und ich würde sagen einem franziskanischen, thematisiert, und zwar in einem anderen Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils. Dass nun der Ort dieser Argumentation, nämlich die Erklärung über die Religionsfreiheit Dignitatis Humanae, bis heute im katholischen Spektrum offen oder verdeckt ein trennendes Schibulett darstellt, zeigt, was hier mit diesem Dokument kirchlich auf dem Spiel steht. Dignitatis Humanae argumentiert zunächst, dass der Anspruch des Glaubens gerade nicht dem Anspruch selbstbestimmter Freiheit widerstreitet, das ist das fundamentaltheologische Argument, sondern im Gegenteil vom Menschen nur erfüllt werden kann, der Anspruch des Glaubens kann vom Menschen nur erfüllt werden, wenn und insofern dieser Anspruch unerzwungen von sich her und durch sich selbst das Ja des Glaubens ist und das und vom Menschen freigesprochen und gelebt wird. Am Anfang des Glaubens als personaler Akt des Menschen steht also die Nichtverfügbarkeit dieses Menschen. Das heißt, ohne Subjektivität des Menschen, ohne seine autonome Freiheitsbestimmung, kein Glaube nach christlichem Verständnis. Dieser Unverfügbarkeit nähert sich die Erklärung noch einmal auf ganz andere Weise, die ich franziskanisch nenne, weil sie, also vor dem Hintergrund dessen, was ich eben entwickelt habe, weil sie die Anerkennung der Würde des Menschen in seiner Subjekthaftigkeit aus der Nachfolge Jesu begründet. Denn, so führt Dignitatis Humanae in Nummer 11 aus, Jesu Verkündigungspraxis war von Respekt und Rücksicht geprägt. Er war höflich, wenn man so will. Er hat, so heißt es wörtlich, in Geduld zu gewinnen gesucht und eingeladen, nicht aber Zwang ausgeübt. Diese selbstbeschränkende, jetzt in dem starken Sinn höfliche, dem anderen den Vortritt lassende Weise der Verkündigung wird dann in Nummer 11 und 12 zugleich als Paradigma der Sendung von Apostel und Kirche in der Nachfolge Jesu dekretiert. Abschließend nun. Selbstbeschränkung ist kein defensiver Akt, kein ängstlicher Akt. Das durch die Lektion der Selbstbeschränkung gehende Christentum anerkennt auf diese Weise die Sphäre der Säkularität nicht als nicht durch es durch das Christentum bestimmt. Dabei handelt es sich aber nicht um eine unzumutbare Relativierung der von den Kirchen zu vertretenden Botschaft und Sendung, sondern um den Beginn ihrer Verwirklichung. Die Anerkennung der Sphäre der Säkularität kann bereits Verkündigung des raumgebenden Gottes sein. Die Anerkennung der Säkularität wäre also kein Akt der Toleranz im Sinn einer bloßen Duldung von eigentlich Abgelehntem, sondern ein Akt des produktiven gestaltenden Engagements für die und in der Sphäre der Säkularität. Denn diese kann als nicht bestimmte eben nicht aus eigener Substanz leben und bedarf der permanenten, aktiv gestaltenden Sorge all derer, die ihrer bedürfen. Es gehört, so Kant in Anlehnung an die Rede Bischof Franz Kamphaus zur Eröffnung des Hauses am Dom in Frankfurt am Main vor wenigen Jahren gesagt werden, zum diakonischen Dienst der Kirche in der Stadt, Zitat, Menschen füreinander erreichbar zu machen, die sich sonst in Subkulturen voneinander abschotten. Und, so kann man fortführen, es gehört zum selben diakonischen Dienst, die urbane Mannigfaltigkeit menschlicher Lebensäußerungen und Selbstvollzüge zu pflegen und zu verteidigen. Der Gefahr des Zerfalls, die man hier vermuten kann, steht nämlich immer die Gefahr zwanghafter Homogenisierung gegenüber. Und von ihr erzählt die Geschichte vom Turmbau zu Babel davon, dass alle Menschen auf einem Fleck hocken wollen, gezwungen ins selbe Sprach- und Identitätsgehäuse. Dies aber bedeutete die Implosion der Sphäre der Säkularität als des Raums der vermittelten Begegnung des Verschiedenen. Zerstreuung und Vielsprachigkeit, die am Ende der Erzählung stehen, sind dann nicht Strafe, sondern sie sind zu sehen als Wiederherstellung des den Menschen gemäßen Zustandes. Ich zitiere Christoph Ühlinger, der hierüber gearbeitet hat, Vielsprachigkeit und vor allem Dezentralisation sind für die Erzählung und ihren Kontext in Genesis 10 nicht nur Strafe oder überhaupt nicht Strafe und Schicksal, vielmehr Reaktivierung des Schöpfungssegens. In einer polytop und polyglott differenzierten Menschheit sind Begegnungen und Verständigungen möglich und notwendig, denn sie können und am Ende mit ihnen die Menschheit insgesamt ja scheitern. Aber nur weil beides möglich ist, Begegnung, Verständigung und deren Scheitern, haben die Menschen auch die Aussicht zu erfahren, wer sie eigentlich sind. Letzte Bemerkung und dann ist Schluss. Die Kirche, die in ihrer römisch-katholischen Verwirklichung auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil einen Begriff von sich als Weltkirche gewonnen hat, erst da, vorher nicht, ist als solche eigentlich prädestiniert, das Menschheitsprofil von Begegnung und Verständigung in sich auch abzubilden. Wer ihr die Bedingungen dazu, also etwa den Selbstvollzug in vielen Sprachen, absprechen will und dies zum Beispiel ausgerechnet hinsichtlich der bedeutungsverdichteten kirchlichen, des bedeutungsverdichteten kirchlichen Selbstvollzuges der Liturgie, unterbindet deswegen den Vollbegriff von Katholizität. Die Kirche verwirklicht die ihr zugesprochene Universalität durch einen nicht exkludierenden, nicht ausschließenden Dienst an der Welt und an den Menschen, indem sie dies in konkreten Akten der Anerkennung vollzieht, nämlich in ihrem diakonischen Wirken, aber auch in einer aus den Situationen und Kulturen der Menschen heraus entwickelten Verkündigung und genauso durch ihre sakramentalen Vollzüge von der aufnehmenden Taufe über die Handlungsräume wieder erschließende Buße bis hin zur stärkenden Krankensalbung. Durch all das macht sie die unbedingte und nicht relativierbare Anerkennung der Menschen durch Gott sichtbar. Und Sie hören vielleicht schon, dass diese Indikativformulierungen eigentlich alles Optativformulierungen sind. Dieser allgemeine Heilswille Gottes ermöglicht es der Kirche zugleich Orte und Situationen der Vergegenwärtigung dessen, was für sie Heil von Gott her ist, auch außerhalb eines ausdrücklich kirchlichen Wirkungszusammenhanges zu identifizieren und zu begrüßen. Die Kirche kann sich demnach getragen, Zitat, von der Hoffnung, die nicht zugrunde gehen lässt, Römer 5,4, und in authentischer Auslegung ihrer Sendung in der Sphäre der Säkularität bewegen, ohne dann noch bei einer Fantasie der Rückkehr der Religionen Zuflucht suchen zu müssen und ohne sich dieser Fantasie womöglich insgeheim zugrunde liegenden Sehnsucht nach Wiederherstellung eines integralen Christentums, einer integralen Christlichkeit der Gesellschaft hingeben zu müssen. Vielen Dank für Ihre ausdauernde Konzentration.
Sie hörten einen Podcast des Arbeitsbereiches Neutestamentliche Literatur und Exegese der Universität Freiburg.